온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 454. Wir starten mit einer Nota aus Mexiko und einem Kommentar von unserem Onda-Redakteur Valentin De Negri Fischer zum rechtlichen Hintergrund über die umstrittene Legitimität Venezuelas selbsternannten Interimspräsidenten Juan Guaidó. Wir bleiben in Venezuela. Über die aktuelle Situation interviewte Onda den Journalisten und Venezuela-Experten Tobias Lambert. Last but not least, wir steuern auf den 8. März zu, den Internationalen Frauentag. Onda war diesmal in Deutschland, Kolumbien, Kuba und Ecuador unterwegs und wir haben uns dort zum Thema Frauenrechte mal umgehört. Very last hört ihr eine kleine Soundcollage aus unserer neuen Serie zur Nachhaltigkeit. Heute lebenswerte Städte. Mehr Beiträge aus unserer neuen Serie findet ihr unter www.npla-focus-sdg. Wie immer wünschen wir euch eine spannende halbe Stunde. Das Onda-Info-Team.
Onda-Info? Nachrichten.
Nosotros decíamos, pues no queremos el gasoducto porque representa un riesgo para la vida de nuestros hijos. Y entonces decían, pues es que ellos no quieren el desarrollo. Nos hablaban siempre de desarrollo. Lo que nunca supieron especificar, desarrollo para quién.
México. Am 20. Februar wurde der indigene Aktivist und Umweltschützer Samir Flores Soberanes vor seinem Haus in Amilcingo, Morelos, erschossen. Flores Soberanes war Mitglied der Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y del Agua de Morelos. Die Volksfront zur Verteidigung von Land und Wasser in Morelos setzt sich gegen den Bau des Kraftwerkes Huexca und einer dazugehörigen Gaspipeline ein. Beide sind Teil des von Mexikos staatlicher Stromgesellschaft vorangetriebenen integralen Projektes Morelos.
Escuchen, radicales de izquierda, que para mí no son más que conservadores.
Der Mord an Samir Flores geschah nur wenige Tage, nachdem der mexikanische Präsident López Obrador die GegnerInnen des Projektes als radikale Linke beschimpfte. Zu den Angriffen López Obradors kam es, als der Präsident am 10. Februar unter Protesten der UmweltschützerInnen eine Volksbefragung über die Inbetriebnahme des Kraftwerkes ankündigte. Diese soll allerdings nicht nur in den betroffenen indigenen Gemeinden, sondern im gesamten Bundesstaat durchgeführt werden. Und um eine möglichst hohe Zustimmung für das Projekt zu erreichen, wurden der Bevölkerung reduzierte Stromtarife nach der Inbetriebnahme des Kraftwerkes versprochen. In einem offenen Brief beklagen die ProjektgegnerInnen, dass der Präsident mit seinen Angriffen das Klima der Gewalt weiter anheize. Auf einer Zusammenkunft mit BehördenvertreterInnen einen Tag vor dem Mord an Samir Flores betonten sie noch einmal die zunehmende Bedrohung für ihre Sicherheit. López Obrador erklärte zwar sein Bedauern über den Mord an Samir Flores, die Volksbefragung wurde aber trotzdem wie geplant am 23. und 24. Februar durchgeführt. Das sorgt in den indigenen Gemeinden genauso für Unmut wie der Sinneswandel des Präsidenten. Noch 2014 hatte López Obrador ihnen versprochen, das Kraftwerk Huexca stilllegen zu lassen, sobald er Präsident ist.
Und der Info? Nachrichten.
Nach dem Showdown am Wochenende um die USAID-Lieferung nach Venezuela lohnt es sich noch einmal, einen Schritt zurückzutreten und die Ereignisse in einen weiteren Kontext zu setzen. Stimmt es, dass Guaidó der international anerkannte Präsident ist? Dürfen andere Staaten den Interimspräsidenten Venezuelas überhaupt anerkennen? Oder ist das nach internationalem Recht eine verbotene Intervention? Ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes Bundestages bringt Licht ins Dunkle. Es wurde von der Bundestagsfraktion der Linken in Auftrag gegeben und am 7. Februar 2019 veröffentlicht.
Für Deutschland ist Juan Guaidó im Einklang mit der venezolanischen Verfassung der Übergangspräsident Venezuelas mit dem Mandat, möglichst rasch freie und faire Präsidentschaftswahlen zu organisieren.
Am 4. Februar 2019 hat Bundesaußenminister Heiko Maas Guaidó als legitimen Präsidenten Venezuelas anerkannt. Was bedeutet das im internationalen Recht? Darf Juan Guaidó nun Venezuela international repräsentieren? Das Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages erläutert die Rechtslage und stellt fest: Bei der Anerkennung Guaidós handelt es sich um einen rein deklamatorischen Akt. Die Anerkennung ändert nichts daran, dass nur der effektive Staatspräsident Venezuela völkerrechtlich vertreten kann. Die effektive Regierung ist jene, die tatsächlich in der Lage ist, die Regierungsgeschäfte zu führen. Dies ist derzeit zweifellos die Regierung von Präsident Maduro. Dabei spielt innerstaatliches Recht, also die Frage, wer nach venezolanischer Verfassung legitimer Präsident ist, keine Rolle. Das heißt, dass nach internationalem Recht die Regierung Maduro nach wie vor die legitime Regierung Venezuelas ist. Es ist ein interessantes Dilemma, in das sich die deutsche Regierung geritten hat. Bleibt Maduro Präsident, muss sich die deutsche Regierung vorhalten lassen, dass sie durch die unrechtmäßige Intervention in die politische Unabhängigkeit Venezuelas geltendes Völkerrecht gebrochen hat. Die einzige Möglichkeit, sich legal zu verhalten, wäre dann, wenn Juan Guaidó zeitnah an die Macht kommt. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages geht nicht nur auf die Anerkennung Deutschlands ein, sondern behandelt auch die Drohungen, die Mitglieder der Regierung der USA gegenüber dem Präsidenten Venezuelas, Maduro, ausgesprochen haben.
Well, I tweeted yesterday, I wish him a long, quiet retirement on a pretty beach far from Venezuela. And the sooner he takes advantage of that, the sooner he's likely to have a nice, quiet retirement on a pretty beach rather than being in some other beach area like Guantanamo.
Diese Drohungen werden in dem Gutachten als Verstoß gegen das Gewaltverbot aus Artikel 2 Absatz 4 der UN-Charta gewertet. Dies ist ein schwerer Vorwurf. Das Gewaltverbot ist der wichtigste Stützpfeiler der Friedensordnung der UN und soll verhindern, dass Staaten kriegerische Akte als Mittel der Politik einsetzen. Zusammenfassend kann man sagen, dass das Gutachten feststellt, die USA haben Völkerrecht gebrochen und die völkerrechtliche Position Deutschlands steht auf sehr wackeligen Beinen.
Porque vamos a ser millones los voluntarios determinados, decididos a que sí o sí ingrese la ayuda humanitaria en Venezuela.
Venezuela. Am Wochenende hat der selbsternannte Interimspräsident Juan Guaidó mit Rückendeckung der USA und der Regierung Kolumbiens versucht, die lang angekündigten Hilfslieferungen über die Grenze nach Venezuela zu bringen. Die Regierung Maduro setzte das Militär ein, um dieses zu verhindern. Dabei kam es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. An der Grenze zu Brasilien gab es sogar Tote. Erstmal ist der Versuch gescheitert und Juan Guaidó befindet sich seitdem in Kolumbien. Die USA wollen eine Militärintervention starten. Dies wurde jedoch von den lateinamerikanischen Staaten mehrheitlich abgelehnt. Onda sprach mit dem Journalisten und Venezuela-Experten Tobias Lambert über die aktuelle Situation in Venezuela.
Juan Guaidó und der US-Regierung ging es mit der angeblichen Hilfslieferung erklärtermaßen darum, einen Keil in das venezolanische Militär zu treiben, also die an der Grenze postierten Militärs dazu zu provozieren, die Hilfe reinzulassen, obwohl sie eine andere Order haben. Damit hat Guaidó bewusst in Kauf genommen, dass es zu Gewalt kommt und demnach war es nicht das Ziel, Hilfe zu leisten in Venezuela. Wäre das primäre Ziel gewesen, dann wäre die Hilfe anders organisiert worden. Dann hätte man eine unparteiische Art der Hilfe geleistet, hätte die Vereinten Nationen das Rote Kreuz ins Boot geholt. Beides Organisationen, die sich klar gegen den politischen Charakter dieser Hilfe ausgesprochen haben. Dadurch ist es dann zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen, die aber nicht dazu geführt haben, dass die Hilfe über die Grenze gelangen konnte. So gesehen konnte Guaido sein Ziel nicht erreichen und sitzt jetzt in Kolumbien fest, kann wahrscheinlich nicht wieder einreisen nach Venezuela. Und an dieser Stelle ist die Strategie, die Juan Guaido bisher gefahren hat, das heißt diesen Tag, diesen 23. Februar, im Prinzip zum Tag der Entscheidung aufzubauschen, gescheitert.
Wie schätzt du die Bevölkerung in Venezuela ein? Die Medien zeigen Proteste und harte Auseinandersetzungen auf beiden Seiten.
Die Bevölkerung ist tief gespalten in Venezuela natürlich. Wir haben auf der einen Seite eine große Gruppe von Menschen, die sich als Anhänger der Opposition, Anhängerinnen der Opposition definieren, die Strategie von Juan Guaido auch mittragen. Aber man darf nicht vergessen, dass es genauso eine große Gruppe oder zumindest auch eine bedeutende Gruppe von Menschen gibt, die weiterhin die Regierung Maduro stützen oder die sich zumindest als im weitesten Sinne als Chavisten definieren, als irgendwie Unterstützer des Projektes, das Hugo Chavez einst ins Leben gerufen hat. Und selbst wenn sie jetzt der Regierung gegenüber kritisch eingestellt sind, würden sie niemals die Opposition, die rechte Opposition, offen unterstützen und schon gar nicht eine Militärintervention oder ähnliche Dinge gutheißen seitens der USA.
Wenn das passieren würde, wäre das eine offene Kriegserklärung. Siehst du noch eine Möglichkeit, dass beide Seiten miteinander ins Gespräch kommen und irgendwie einen Ausweg aus der politischen und wirtschaftlichen Krise aushandeln?
Was die Lage gerade auch so schwierig wird und auch eine Verhandlungslösung stark erschwert, ist, dass sich die wichtigen Länder längst auf eine Seite geschlagen haben. Die praktisch der gesamte Westen hat Juan Guaido anerkannt. Und wir haben jetzt eine Situation, in der Guaido sich klar gegen jegliche Gespräche mit der Regierung, jeglichen Dialog ausgesprochen hat. Ein Dialog, der ja im Übrigen, so schwierig es auch sein mag, die einzige Möglichkeit darstellt, um die Lage zu entschärfen und um auch möglichen Ausbruch von Gewalt zu verhindern. Juan Guaido hat sich dagegen ausgesprochen und wir haben jetzt gerade eigentlich kaum Akteure, die überhaupt in der Lage wären, Druck auszuüben auf Maduro oder Juan Guaido, dass sie sich an einen Verhandlungstisch setzen, da sich fast die komplette Europäische Union, die USA sowieso und die meisten lateinamerikanischen Länder auf die Seite Guaidos geschlagen haben. Es bleiben nur wenige Länder übrig, wie eben Mexiko und Uruguay in Lateinamerika, die eine Verhandlungslösung ermöglichen wollen. Aber das reicht eben nicht aus im Moment, um die Akteure, die im Übrigen ja auch nicht nur Maduro und Guaido, sondern es bräuchte eigentlich einen Dialog, der viel breiter ist, wo alle Sektoren der venezolanischen Gesellschaft sich miteinander an den Tisch setzen und über einen Ausweg aus der sowohl politischen als auch wirtschaftlichen Krise ergebnisoffen beraten. Und diese Möglichkeit ist im Moment leider sehr, sehr unrealistisch. Es deutet alles darauf hin, dass sich die Lage weiter eskaliert.
Wie hast du die Politik Maduros in den letzten Jahren gesehen?
Zweifelsfrei hat Maduro kontinuierlich, seit er regiert, seit 2013, an Rückhalt in der Bevölkerung und in den chavistischen Bevölkerungsteilen verloren. Das hat verschiedene Gründe. Das ist natürlich ist er zunächst mal, also war die Fallhöhe relativ hoch. Er ist nicht Chavez. Er kann nicht auf die Art und Weise mit den Leuten kommunizieren, wie das Chavez konnte. Die Leute haben sich ernst genommen gefühlt, haben sich verstanden gefühlt. Chavez hat die Sprache der Menschen gesprochen, konnte einfach unglaublich gut reden. All das konnte Maduro nicht. Der Umgang mit der Wirtschaftskrise ab 2014, 2015 und aber auch der Umgang mit den demokratischen Errungenschaften des Chavismus allgemein hat ihm sehr, sehr viel Sympathien gekostet, denn man darf nicht vergessen, unter Chavez haben Millionen Leute die Erfahrung gemacht, dass sie ernst genommen wurden, dass sie wirtschaftlich partizipieren konnten und auch politisch partizipieren konnten. Es gibt heute eigentlich kaum mehr ein Forum, wo Debatten innerhalb der Linken in Venezuela stattfinden können. Die Regierung hat sich so ein bisschen da verschanzt. Ein Beispiel jetzt aus den letzten Wochen ist das definitiv wichtigste Online-Medium, was es für linke Debatte in Venezuela gibt. Aporea heißt es, 2002 oder 2003 nach dem Putsch gegründet. Das ist seit Wochen vom staatlichen Internetanbieter blockiert. Ohne Gerichtsbeschluss. Das heißt, es gibt im Moment kaum die Möglichkeit, eine linke Debatte zu führen, wo auch kritische Positionen geäußert werden können. Und das ist meiner Meinung nach eigentlich das größte Problem, was Venezuela hat und was auch die Regierung Maduro hat.
Wie geht es nun weiter?
Der Ausweg aus der derzeitigen Krise in Venezuela ist alles andere als einfach. Weder kann Maduro einfach so weitermachen wie bisher, noch kann die Opposition Neuwahlen ausrufen, falls sie überhaupt an die Macht kommt, und dann dadurch ein stabiles Venezuela schaffen. Denn im Moment sind die Bedingungen überhaupt nicht gegeben, dass die andere Seite etwaige Wahlen überhaupt anerkennen würde. Es geht also nur über eine irgendwie verhandelte Lösung. Dafür wiederum gibt es im Moment keine Akteure, vor allem nicht auf internationaler Ebene, innerhalb Venezuelas auch nicht, die sich dafür stark machen würden und die jeweils Druck ausüben auf die Regierung Maduro oder auf die Opposition. Vorschläge gibt es durchaus. Beispielsweise hat ein Teil aus dem Chavismus stammender Regierungskritiker, also es gibt ein paar politische Gruppen, die sich der Polarisierung entziehen und die beide Seiten kritisieren. Da liegt zum Beispiel der Vorschlag vor, eine Verhandlungslösung zu erreichen, bei der dann zunächst mal ein Referendum stattfinden soll. Laut Artikel 71 der Verfassung ist das möglich, wo erstmal die Bevölkerung gefragt wird, so, wollt ihr Neuwahlen und sollen alle staatlichen öffentlichen Gewalten neu besetzt werden, also das oberste Gericht, der Wahlrat etc. Der Vorschlag ist insofern sinnvoll, als dass dadurch eine Legitimierung, die im Moment einfach nicht vorhanden ist. Es sind sowohl die Regierung als auch die Opposition haben keine demokratische Legitimation und haben in großen Teilen der Bevölkerung keinen Rückhalt jeweils. Das wäre ein Vorschlag, der den politischen Prozess zurück auf eine demokratische Schiene schieben könnte, indem die Bevölkerung darüber entscheidet, wie es weitergeht, beziehungsweise jeder Schritt eben von der Bevölkerung zunächst mal in einem Referendum entschieden werden soll. Allerdings gibt es eben keine Akteure, die ernsthaft auf diese Lösung drängen, zumindest im Moment nicht. Von daher ist der Vorschlag kurzfristig zumindest auf kurze Sicht unrealistisch. Mittelfristig führt an so einer Art von Lösung aber kein Weg vorbei, wenn man die Krise irgendwie lösen will.
Yeah. Apolonia, directo de los frailes Caracas, presente. Coach O. La noche cae sin piedad, es el ocaso de un día de frustraciones poblado, de ansias y de malicias. El malandreo se siente aún en el menos fuerte, que tú menos te esperas, te jode y se desentiende. Hablo de supervivencia, pues esto es lo que me toca. Pienso en los tiempos mejores, el cuyo anhelo me ahoga. Porque confiamos siempre todo al más pilas. Nuestra moral pisoteada agoniza cada día. De quienes somos ahora, sombras de lo que un día fuimos. Unos pa' bien, otros pa' mal, y a la final es el mismo. El mar de la incertidumbre en el que todos nadamos. Eso de mantenerse a flote es trabajo pesado. Como la gente que muere solo por estar marchando. Es por los muertos en vida porque no están educados. El confundir información con fanatismo no es sano. El que nos deje en la opción de decidir es avaro. Y hablan de revolución, no dicen dónde comienza. Acecha la oposición, que nada mejor inventa. Los dos discursos contrarios, pero si escuchas y observas, encontrarás un fin común que es defalcar esta tierra. ¿Qué caso tiene estar con vida en semejante estado? De intolerancia e inconsciencia y cuerpos desarmados. ¿Valdrá la pena tanta lucha en tanto desengaño? Pensar dos veces es mejor y seguir intentando. ¿Qué caso tiene estar con vida en semejante estado? De intolerancia e inconsciencia y cuerpos desarmados. ¿Valdrá la pena tanta lucha en tanto desengaño? Pensar dos veces es mejor y seguir intentando. No me voy a disculpar por sonar radical, porque es tan triste dar todo y no llegar jamás a realizarse en el bien de una comunidad, en un país en el que siempre se pueda contar. Ponle más curiosidad, hablo yo de honestidad, contigo mismo primero y luego con los demás. Calculen esta ecuación y el resultado final será la revolución que en tu alma ha de empezar. No son las boinas rojas, no son las franelas negras, ni es el comercio vulgar con nuestra bella bandera. Hay que dejar de las piedras y esconder la mano, y mucho menos echar la culpa a los pies de tu hermano. No sé yo qué es la moral, más me inculcaron principios. Me duele ver cómo caemos en un gran abismo. Conservo aún la ilusión de un día que criar mis hijos en libertad y confianza, sin paranoias ni tiros. Esto es por la paz, Venezuela. A toda la gente que labora en el suspiro de un mejor camino. Tiene caso estar con vida en este bello país, de esperanza y enseñanza de belleza y sentir. Vale la pena tanta lucha para luego surgir, cual ave fénix de la ceniza, un mejor porvenir. Si tiene
país de esperanza y enseñanza de belleza y sentir. Vale la pena tanta lucha para luego surgir cual ave fénix de la ceniza, un mejor porvenir.
Venezuela, a toda esa gente que labora en el suspiro de un mejor camino. Toda mi gente de Caracas, yeah. Katia Petare, de Mecedores al Valle, toda la ciudad del estado, 23 millones de personas, son 23 millones de razones. Pa'lante, que pa' luego es tarde, yeah. 2003, Khrushchev, Apolonia, Colabo.
Vor 100 Jahren, im Jahr 1919, erkämpften sich Frauen das Wahlrecht in Deutschland. Und seit 2005 ist Angela Merkel Bundeskanzlerin. Fast überall auf der Welt wurde im 20. Jahrhundert das Frauenwahlrecht eingeführt und die Rechte der Frauen gestärkt. Doch im globalen Vergleich verdienen Frauen auch heute noch im Durchschnitt 24% weniger als ihre männlichen Kollegen. Onda hat mit Studentinnen und Aktivistinnen aus Kolumbien, Kuba und Ecuador über das Thema gesprochen und dabei ganz unterschiedliche Einblicke erhalten. Laura aus Kuba schildert ihre Perspektive wie folgt.
Decir es que en Cuba el salario entre las mujeres y los hombres es igualitario. No hay ninguna.
Was ich dir sagen kann, ist, dass in Kuba die Gehälter unabhängig vom Geschlecht sind. Frauen und Männer verdienen das Gleiche. Außerdem haben wir eine Organisation, die Föderation der kubanischen Frauen. Diese Organisation gibt es seit Ende der Revolution 1959. Diese Organisation unterstützt Frauen, die Hilfe vom Staat benötigen, weil sie alleinerziehend sind, keine Arbeit haben oder eine körperliche Einschränkung zum Beispiel.
Kuba scheint hierbei leider noch eine Ausnahme im globalen Kontext zu sein. Der Anteil der Parlamentarierinnen weltweit beträgt nicht einmal 24%. Und Mädchen und Frauen leisten durchschnittlich 2,6-mal so viel unbezahlte häusliche Arbeit wie ihre männlichen Pendants. Ita Yusara Rojas, Aktivistin aus Medellin, Kolumbien, schildert die Umstände in Kolumbien als diskriminierend auf mehreren Ebenen.
Bueno, en Colombia se reproduce esta dinámica de feminización de la pobreza. El desempleo afecta mayoritariamente.
In Kolumbien gibt es einen klaren Bezug zwischen dem weiblichen Geschlecht und Armut. Auch Arbeitslosigkeit trifft am meisten die Frauen. Es ist sogar so, dass Frauen bis zu 7% weniger verdienen als ihre männlichen Kollegen. Frauen haben viel bessere Abschlüsse. Trotzdem finden sie keine Jobs.
Ellas alcanzan niveles más altos de la educación, sin embargo es muy difícil vincularse al mercado laboral.
Doch nicht allein das Geschlecht entscheidet darüber, ob eine Person in die öffentliche Diskussion eingebunden wird oder nicht. Auch andere Parameter, wie unter anderem Herkunft, Hautfarbe, Ethnie und Religion, entscheiden darüber, wo die Person in der Gesellschaft steht. Je nach Ort kann dies variieren. Jedoch vor allem von Diskriminierung betroffen sind indigene Frauen, die im ländlichen Raum leben. Deshalb ruft auch Jimena aus Ecuador dazu auf, das Problem im Detail zu betrachten.
Ich glaube, die Gleichstellung der Geschlechter gibt es noch nicht. Vor allem in meiner Erfahrung in Ecuador siehst du, dass es nicht allein um Geschlecht geht, sondern um Intersektionalität. Es gibt Gleichberechtigung im Sinne von, woher kommst du, wie viel Geld hast du, wo lebst du? Da spielt das Geschlecht schon eine Rolle. In meiner persönlichen Erfahrung als Frau muss ich sagen, dass wir von keiner Gleichberechtigung sprechen können. Der Wandel hat begonnen, jedoch sind wir noch nicht am Ziel.
Que no existe. Está empezando el cambio, pero todavía no existe.
In Deutschland haben wir mit Angela Merkel zwar eine Frau an der Spitze der Politik, jedoch sieht es im Rest des 19. Deutschen Bundestages anders aus. Es ist sogar der männlichste seit Ende des Zweiten Weltkrieges, mit einem Frauenanteil von gerade einmal 30,7%. Das Parlament mit dem höchsten Anteil weiblicher Abgeordneter ist mit Abstand Ruanda. Über 60% der Abgeordneten ist weiblich. Auch in vielen lateinamerikanischen Ländern liegt der Anteil weiblicher Abgeordneter höher als in Deutschland. Unter den 10 Ländern mit den meisten weiblichen Abgeordneten befinden sich unter anderem Bolivien, Kuba, Nicaragua, Costa Rica und Mexiko. Brasilien und Kolumbien sind in diesem Fall eher am unteren Ende, mit weniger als 20% weiblicher Politikerinnen im Parlament.
Das kubanische Parlament hat 605 Abgeordnete, davon 53% Frauen und 47% Männer. Also gibt es eine größere Repräsentation von Frauen als von Männern.
Kann man jedoch allein durch Zahlen von einer Repräsentation sprechen und wen repräsentieren sie? Itayo Sara Rojas zeichnet ein sehr kontroverses Bild zu den sehr positiven Ausführungen aus Kuba.
De la participación de las mujeres es necesario decir que pues básicamente los escenarios de representación siguen siendo mayoritariamente masculinos. También es necesario.
Die Politik ist immer noch vorwiegend von maskulinen Ideen und Menschen geprägt. Es gibt ein Quotengesetz, das Frauen 50% der Stellen im öffentlichen Sektor und der Politik zusichert. Duque ist der erste Präsident, der überhaupt ein Gesetz in die Wege geleitet hat, in dem es um Frauen geht. Trotzdem wird keine Politik für Frauen gemacht. Und auch die Umsetzung der Quotenregelung ist eher dürftig. Am härtesten trifft es die Frauen aus den ländlichen Regionen. Diese werden quasi auf drei Ebenen diskriminiert. Erstens, weil sie Frauen sind. Zweitens, weil sie aus dem ländlichen Raum kommen und dies im Kontrast steht zum urbanen Raum, wo die Entscheidungen getroffen werden. Und drittens, wegen des bewaffneten Konfliktes in den ländlichen Gebieten Kolumbiens.
Entonces, estas tres variables hacen que las mujeres rurales colombianas estén triplemente discriminadas en la sociedad.
Muss sich etwas an der Strategie verändern? Können Gesetze allein Mädchen und Frauen stärken? Jimena ist der Ansicht, dass alle Politik nichts bringt, solange sich im Denken der Menschen nichts ändert.
Ich glaube, es ist wichtig, uns auf das Individuum zu konzentrieren. Denn viele Menschen fühlen sich abhängig von den Entscheidungen der Regierenden. Doch ich glaube, der Wandel beginnt woanders. Daher glaube ich, müssen wir uns auf kleinere Gruppen konzentrieren. Frauen, Kinder, unsere eigenen Familien. Gespräche mit den eigenen Eltern sind wichtig. Die Familie hat viel Einfluss auf das Individuum. Und wenn sich dort die Diskussion verändert, dann kann dieser Wandel sich auch auf Außenstehende übertragen.
Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen, ist eines der wichtigsten Vorhaben für eine nachhaltige Entwicklung, da so gut wie alle anderen 16 Entwicklungsziele auf der Gleichstellung der Geschlechter aufbauen, wie zum Beispiel inklusive und gerechte Bildung, Ungleichheit verringern und Städte und Siedlungen inklusiv, widerstandsfähig und nachhaltig zu machen. Das Fazit daher lautet, ohne die praktische Stärkung der Rechte von Frauen und Mädchen kann es auch keine nachhaltige Entwicklung geben.
Onda Hinhörer.
Was sind eigentlich
Ziele
für nachhaltige Entwicklung?
Heute Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten. Schon in 20 Jahren werden 2/3 der Weltbevölkerung in Städten leben. Das bringt eine Menge Probleme mit sich. Lebensmittel reintransportieren, Müll wieder raus. Frischwasser reinpumpen, Abwasser wieder raus. Riesiger Energieverbrauch, Material für Wohn- und Büroblocks herbeischaffen und so weiter. Megastädte sind Klimakiller. Und die meisten Menschen nervt irgendetwas mega an ihnen.
Es que es muy ruidosa.
Der Lärm.
Por culpa de la gentrificación.
Die Gentrifizierung.
Se vuelven las rentas más caras y más caras.
Todo el smog.
Der Smog.
La delincuencia que...
Die Kriminalität. Wenn Städte lebenswerter werden sollen, ist es auch immer gut, mal auf die zu hören, die da wohnen.
A mí me gustaría una ciudad más...
Eine intelligentere Stadt mit sicheren Fahrradwegen. Einen besseren öffentlichen Nahverkehr.
De transporte público.
Flexiblere Arbeitszeiten, damit nicht alle gleichzeitig im Stau stecken.
Más oferta de mercados tradicionales.
Mehr lokale Märkte und gesündere Lebensmittel.
Me parece que hace falta más espacios de...
Mehr Erholungsräume, damit würde es den Menschen schon mal besser gehen und ihr selbst auch.
A mí también.
Ideen, Forderungen und Pläne gibt es also genug, damit Städte Menschen auch in Zukunft eine Zukunft bieten können.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.